get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 76. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der Pascal.
Hallo.
Selbstverständlich, der Pascal. wir haben uns heute einen Film rausgesucht, der mich damals im Kino, also ja, richtig krass überrascht hat. War damals, glaube ich, sogar eine Spätvorstellung, in der ich war, und es war der kleinste Saal bei uns im UCI. Das war richtig schmuckig. Ich glaube, dieses hatte irgendwie nur 40 Plätze oder sowas, und da waren auch irgendwie nur 5 Leute drin und so. Und es war irgendwie genau die richtige Stimmung für den Film, den wir heute besprechen. Und zwar reden wir über Jeremy Sauniers Green Room aus dem Jahre 2015. Das ist sein zweiter größerer Film nach Blue Ruin, der mir zumindest auch ziemlich gut gefallen hat damals. Und quasi der Vorgängerfilm zu Hold the Dark, den ich ja schon mal angeschnitten habe im Horror-Oktober Roundup, der mir dann wiederum nicht ganz so gut gefallen hat. Aber Green Room ist auf jeden Fall ein Film, über den es sich lohnt zu sprechen, weil er doch schon einige Überraschungen und auch Qualitäten mit sich bringt. Aber bevor wir genau auf den Film eingehen, Pascal, worum geht's in Green Room?
Die Eight Whites sind eine Band, die den Punk leben. Auf Tour tingelt die Band von Örtchen zu Örtchen. Als ein versprochener Gig nicht stattfindet, spielt die Band in einem von Neonazis durchlaufenden Club. Als die Bandmitglieder nach ihrem Auftritt Zeuge eines Mordes werden, geht es nur noch darum, die Lokalität lebendig zu verlassen. Denn ein glatzköpfiger Schlägertrupp ist schon auf dem Weg, um die Spuren des Tatorts zu beseitigen.
Ja, das ist natürlich erstmal schon mal ein sehr interessantes Setting, was uns hier vorliegt, was man ja tatsächlich doch eher sehr selten zu Gesicht bekommt. Im Grunde und im Kern würde ich behaupten, ist es eigentlich schon fast ein, abgesehen vom Setting, ein klassischer Backwoods-Horrorfilm. Also irgendwie, gut, das ist jetzt normalerweise ist ja so, dass die gepflegten Großstädter in die Pampa kommen. Hier ist es selbst auch eine abgewrackte Punkband, die kein Geld hat und die irgendwie nur von Konzert zu Konzert ihr Leben bestreitet. Deswegen trifft es in der Tat vielleicht nicht so ganz zu, was ich gerade gesagt habe, aber ich würde trotzdem sagen, im Kern irgendwie ist es das doch.
Ja, ich. Genau das, was du jetzt eben noch gesagt hast, ist, glaube ich, so wäre der Grund, warum ich da jetzt nicht so hundertprozentig zustimmen würde, weil es halt hier irgendwie gefühlt treffen ja hier zwei Gruppen aufeinander, halt die Punkband und die Neonazis, die ja durchaus, also die sind jetzt ja nicht neu sich gegenüber, also die kennen sich ja schon, während ja gefühlt bei den meisten Backwoods-Horrorfilmen, das sind ja eh, also oft zumindest darum geht, dass dann halt irgendeine, wie du es gerade halt gesagt hast, die gut angezogenen Großstädtler dann auf Menschen treffen, mit denen sie halt sonst eigentlich nie zu tun hat. Und ich denke mal, so in diesem Punk-Umfeld ist das jetzt, also kommt man ja auch durchaus mit, ist das jetzt für die keine neue Erfahrung in dem Sinne. Also jetzt sagen wir zumindest die, die Nazis halt an sich, dass die jetzt natürlich da nochmal auf einem anderen Level kriminell sind, sicherlich. Und sonst vom Setting auf jeden Fall auch, das stimmt schon.
Du hast auf jeden Fall, ja, schon, du hast schon irgendwie recht. Was heißt irgendwie, du hast schon recht. Es ist ja letztendlich nicht mal unsere Hauptfiguren, also die Punkband, die sind ja auch nicht wirklich verwundert. Die sehen zwar, okay, hier sind Leute mit Bomberjacken, okay, das sind Faschos, aber okay, wir spielen jetzt hier trotzdem, weil wir Geld brauchen, so in dem Sinne, ist dann auch wurscht, so in dem Sinne, so ein bisschen. Und die sind dann irgendwie nicht überrascht, ja, von dem, was ihnen da gegenübersteht. Das stimmt schon, hast du im Prinzip recht. Zu Beginn des Films, der doch eigentlich noch relativ ruhig ist, vom Aufbau her und vom Pacing her, lernen wir halt die Band kennen. Das sind, wie ich eben schon erwähnte, so Leute, die die halt noch wirklich als Band den Independent-Gedanken noch so richtig fühlen. Also die legen keinen Wert auf Social Media und auf großes Trara. Die wollen ihre Musik runterspielen und leben halt noch so richtig den Punk, was ja heutzutage auch eher selten geworden ist. Und die leben halt ihre Leidenschaft zur Musik aus. Und sie haben sich dann irgendwie mit jemandem verabredet, glaube ich, übers Internet oder so, der einen Gig organisiert hat für die Band und auch ein Interview fürs College Radio mit denen aufzeichnen will. Aber das ist alles irgendwie nicht so das, was ja, was man sich versprochen hat letztendlich. Also der Gig findet nicht statt. Der Typ ist jetzt auch irgendwie nicht so der, ja, auch nicht das, was man sich so versprochen hat. Und letztendlich zeichnen die zwar dieses Interview auf, aber voran kann es eben nicht gehen, weil das Geld reicht, was jetzt fehlt, reicht eben dann nicht mehr, um die Tour so wirklich fortzusetzen. Und man sieht das auch ganz gut, auch wie die Leute leben, dass sie ja gerade am Einstieg sehen wir ja, dass der Tour-Van ja quasi ins Kornfeld fährt, weil der Fahrer eingeschlafen ist, auch eines der Bandmitglieder, und dann ist das Benzin alle und sie klauen dann halt Benzin und so. Also es ist alles noch, ja, also das ist jetzt auch keine große Band oder sowas, die wir haben. Das sind halt Leute, die für ihre Musik leben und das dann halt, ja, die Musik zu ihrem Leben auch machen letztendlich. Ja. Welchen Eindruck hast du von den Leuten so gehabt? War dir da irgendwie auf Anhieb irgendwie jemand sympathisch oder war dir das erstmal noch distanziert?
Ich mag die Band an sich komplett. Ich finde die alle sehr auf ihre Art und Weise sympathisch, aber auch ja, ich sag mal, divers genug, so dass es halt so ein schöner, bunter Haufen tatsächlich ist. Sind jetzt ja auch nur 4 Leute, aber nichtsdestotrotz passt das ganz gut. Also du hast halt dann die 3 Jungs, das Mädel, du hast den, sag ich mal in Anführungszeichen, am unscheinbar aussehendsten, das ist ja der Schlagzeuger, dessen Name mir jetzt auch gerade nicht einfällt. Dann hast du das, ja, Klischee oder klassische Punk-Girl mit dem Dead Kennedys-Shirt, dann den mit den grünen Haaren, weil irgendeiner muss zumindest auffallend bunte Haare haben, sonst funktioniert das nicht. Und dann hast du halt ja, noch den ja gut, das ist, und oh Gott, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Pat. Genau, gespielt von
Anton Yelchin, der
ja, Anton Yelchin,
verstorben genau. ist vor 2 genau. Jahren. Ja,
ja, danke. Ja, er ist halt auch bei ihm hatte ich immer noch so am ehesten Probleme, dass er ihn irgendwie da so rein, dass er für mich da reinpasst, aber hat auch gepasst, ist also alles nicht so dramatisch. Nee, also um deine Frage zu beantworten, ich fand die alle durch die Bank sympathisch. Und was ich ganz cool finde an diesem Einstieg, den du mal erwähnt hast, ich mag es halt, dass die auch, während er dir die Figur näher bringt, die halt auch die Möglichkeit gibt, einmal so in dieses independent, runtergerocktes Punkband-Leben reinzuschauen und dann halt auch so diese, was sie wahrscheinlich halt öfter erleben dann. Denen wird irgendwie ein cooles Interview angeboten und dann wird das nachher nur in irgendeiner Highschool oder in irgendeinem College ausgestrahlt und der Gig ist abgesagt und dafür spielen sie dann irgendwo in einem Café für $40. Ist eine coole Idee, beziehungsweise eine coole Möglichkeit halt, einem so ein bisschen zweierlei beizubringen halt, ne? Einmal den Einblick in das Leben der Band und gleichzeitig halt die Figuren, weil man hätte ja auch jetzt einfach die direkt irgendwie konstruiert zu dem Gig fahren lassen können und dann halt dieses typische so ein bisschen im Tourvan halt ein bisschen ein paar Dialoge abfeuern und dann sind sie quasi da. Aber das finde ich so sympathischer.
Das Gute an dem Film finde ich, dass Saulnier hier das gar nicht so als Aufhänger nimmt, dass wir hier es letztendlich mit so einem Duell so ein Standoff zwischen Punks und Neonazis zu tun haben. Mhm. Das ist mehr oder weniger ja nur die Fassade dieser Geschichte. Also es spielt letztendlich gar keine Rolle. Die könnten auch die Rollen vertauschen. Das würde im Prinzip keinen Unterschied machen. Also sie sind jetzt nicht, also es sind zwar Nazis dort, aber sie sind nicht automatisch die Bösen, nur weil sie die Nazis sind, sondern weil sie halt andere kriminelle Dinge dort vonstatten gehen lassen.
Genau.
Und ja, der Typ halt, der ist dann doch ein bisschen so, dass er ein schlechtes Gewissen hat und der Band gegenüber. Und er schlägt dann vor, seinen Cousin anzurufen, um einen anderen Gig für die Band klarzumachen. Und es klappt dann auch. Sie sollen dann auf so eine Art, ja, so eine, nennen wir es mal Mini-Festival, einen Slot übernehmen. Aber es klingt dann schon sehr verdächtig, als er dann auf Nachfrage, was das denn für eine Show sei und mit was für Leuten und so weiter. Und er dann schon so ja, vielversprechend sagt, sprecht nicht über Politik. Und es ist früh klar, dass wir es hier mit einer komplett linken Band zu tun haben. Und dann weiß man schon, oh, irgendwas ist da faul an der ganzen Sache. Aber sonst wäre es ja auch kein Horrorfilm, wenn hier alles, ja. alles geradeaus passieren würde. Ja. Und die Band kommt dann an der Location an und schnell wird klar, das sind eben keine Punks oder Linken, mit denen man es hier zu tun hat, sondern astreine Faschos. Und genau. Das Interessante dann, und das ist halt auch die Frage, die sich aufwirft, und das ist so eines der wenigen Probleme, die ich mit dem Film habe, die sind hier im Logikbereich zu suchen. Also es gibt hier viele Aufhänger oder Ausgangslagen, die mehr oder weniger nur aufgrund der Dummheit der Charaktere entstehen. Also schon zu Beginn, klar, also ich meine, das sind 4 Leute aus einer Punkband Und sie sind umzingelt von Hooligans, Skins, Nazis, whatever. Und natürlich spielen sie als Opener von ihrem Auftritt Nazi-Punks Fuck Off von den Dead Kennedys und machen sich damit natürlich sofort total beliebt bei den Faschos.
Ja, das ist halt immer die Frage. Ich meine, ich habe mir das auch durchaus die Frage gestellt. Es ist halt natürlich jetzt filmisch gesehen, es ist halt ein Boss-Move oder halt einfach eine coole Aktion. Andererseits, ob das eine Band wirklich in dem Fall so machen würde, weiß ich nicht. Hängt wahrscheinlich davon ab, wie sicher man sich in dem Moment fühlt. Ich kann das aber nicht so einschätzen, ob die sich denken, ja gut, was soll schon im schlimmsten Fall passieren? Ich meine, ja gut, wahrscheinlich hätten die gut zusammengeschlagen werden können. Aber theoretisch wären sie ja sogar entkommen, auch wenn das vielleicht, wie du schon gesagt hast, logisch, ja, schwierig ist. Ja.
Die Frage ist, hätte eine wirklich richtige Punkband überhaupt dort gespielt, nachdem sie gesehen hat, was da für Leute verkehren, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, ob da irgendwo noch, ich meine, der Cousin ist ja offensichtlich auch dann eher der, ein linker Punk und sein Cousin, mit dem er ja anscheinend zumindest kommuniziert und sich denen auch irgendwie Jobs verschafft oder Gigs oder Bands, die scheinen sich ja auch irgendwie miteinander, also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie in diesem kleinen Universum da, ob da dann oft über das Politische hinweggesehen wird. Und dann, ja, keine Ahnung. Ich meine, am Ende hat es dann ja auch, die sind ja theoretisch, also die haben ja den Gig noch zu Ende spielen können und die Leute fanden danach ja die Musik sogar in Anführungszeichen cool. Ja. Ich weiß halt nicht, wie realistisch das ist oder ob das jetzt sehr konstruiert ist. Keine Ahnung. Aber dafür kenne ich jetzt halt diese ganz spezifische Szene auch gerade dann in den USA nicht. Das ist ja auch dann nochmal, das kann ja überall aufgrund irgendwelcher gesellschaftlicher Dynamiken anders
ablaufen. Richtig, das kann ja auch sein. Das habe ich auch schon in echt beobachtet, dass sich manchmal auch einfach, gerade wenn es wirklich so in diese Richtung geht, wo die Leute vielleicht auch gar nicht einen höheren Bildungsstandard oder so haben, dass die sich auch manchmal, also nicht verbrüdern, ist natürlich totaler Quatsch, aber dass die sich so dulden, weil Hauptsache radikal erstmal so in dem
Sinne. Genau,
und ob nun rechts oder links. Also ich habe auch schon damals bei mir im näheren Umfeld auch mitbekommen, dass da Rechte sich mit Linken, Hauptsache wir machen zusammen irgendwas gegen den Staat oder so. Ja, zusammengetan haben so ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall, da sind wir uns, glaube ich, einig, erstmal eine ziemlich spannende und clevere Ausgangslage, die halt wirklich sehr selten genutzt, oder so habe ich die eigentlich noch nie gesehen in diesem Sinne. Also auf jeden Fall schon mal dafür positives Feedback. Doch dann kommt es zu einem, ja, es entsteht ein Konflikt, denn eines der Bandmitglieder, die Sam, die hat ihr Handy im Backstage-Bereich liegen lassen. Der wurde eigentlich schon geräumt, also das ganze Equipment der Band steht schon im Vorflur und sie sollen doch eigentlich möglichst schnell jetzt mal die Biege machen, kriegen noch ihr Geld ausgezahlt. Sam möchte halt ihr Handy haben und Pat geht zurück in den Backstage-Bereich, um es zu holen und wird Zeuge letztendlich nicht ganz, aber er sieht zumindest und bekommt zu Gesicht, dass jemand dort Backstage umgebracht wurde. Und zwar nicht irgendwie zufällig, sondern dort steckt ein Messer im Schädel einer jungen Dame, die dort blutend am Boden liegt. Und das heißt letztendlich, einfach so verlassen kann die Band das Gelände nun natürlich nicht mehr. Und so entsteht langsam ja ein Konflikt, der und das gefällt mir eigentlich wiederum auch sehr gut, weil es eigentlich dieser Konflikt jetzt auch wieder nicht, also Sonier hat jetzt nicht die Absicht, auch hier zu sagen, ja guck mal, unsere Helden sind hier die Superschlauen und da sind die Bösen und die sind total dumm, sondern beide Seiten wissen irgendwie nicht so recht, wie man mit dieser Situation umgehen soll, die jetzt entstanden ist. Alles wirkt sehr unkontrolliert, chaotisch und unsouverän. Und daher zieht der Film auch so seine Spannung, weil man dadurch wirklich nicht weiß, was passiert als nächstes, ne?
Genau, das ist, ich finde, diese Phase des Films ist vielleicht sogar die stärkste für mich, aber auf jeden Fall eine der stärksten, weil auch seinen Namen habe ich jetzt wieder vergessen, es tut mir leid, aber dieser etwas kleinere, nicht von Patrick Stewart gespielt, aber der kleine Manager in Anführungszeichen des Clubs oder der halt da mehr oder weniger,
Gabe meinst du, ne?
Ah ja, Gabe, genau. Der macht das halt ziemlich gut, weil er halt, es ist halt offensichtlich jetzt eine ganz prekäre Lage und man könnte jetzt halt relativ plump erwarten, dass die jetzt sagen würden, okay, alles klar, wir mögen euch eh nicht so wirklich, ihr habt den Mord gesehen und jetzt schmeißen wir euch einfach in den Raum und überlegen, wie wir euch töten. Aber er versucht halt, um herunterzukochen und zu sagen, nein, und wartet jetzt Ruhe und dann telefoniert er hier und dann sagt er so, ihr dürft auf keinen Fall gehen, aber alles wird gut, wir haben die Polizei schon gerufen und dann entspinnt sich erst diese Spielchen, die sie da drumherum spielen, um erstmal die Cops loszuwerden und so weiter und so fort. Und das finde ich super, weil genau wie du gesagt hast, das ist halt, der Film schafft es halt an vielen Stellen, dich nicht wissen zu lassen, was als nächstes passiert. Und das ist ja, wie wir als Freunde des Genres wissen, teilweise gar nicht mehr so einfach.
Ja, das stimmt. Ja, das ist schon angedeutet. Also auch die Rechten versuchen dann dort den Mord irgendwie zu vertuschen. Man holt dann auch die Polizei, aber anstatt die echte Messerstecherei dort anzuzeigen, befiehlt man halt zwei Lakaien oder Anwärtern dort für diese Nazi-Gruppierung, sich gegenseitig doch mal abzustechen und dann das Ganze hier, ach, hier, das ist übrigens die Messerstecherei gewesen. Und da hast du dann auch den ersten Auftritt von Patrick Stewart als ja, Strippenzieher hinter unseren, in Anführungszeichen, Schurken. Und ja, das ist natürlich auch erstmal eine geniale Besetzung, weil Patrick Stewart ist natürlich jetzt noch nicht unbedingt der Bösewicht per se, den man in so einem Film erwartet. Aber ich muss sagen, das macht er richtig gut. Ne? Also man hat da schon, zumindest bis aufs letzte Drittel, auf das wir noch zu sprechen kommen, hat man zunächst erstmal ganz schön Respekt vor dem Typen. Ne?
Ja, absolut. Wusstest du, bevor du den Film zum ersten Mal gesehen hast im Kino damals, dass er mitspielt und dann wahrscheinlich auch den Antagonisten?
Ja, tatsächlich ja.
Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich das nicht wusste. Ich wusste nur, ich habe nur eine grobe Inhaltsangabe von einem Freund bekommen, habe mir dann gekauft und dann war das wirklich ein Moment, wo ich dachte, weil man sieht ihn zuerst einmal nur von hinten.
Ja.
Und dann hörst du die Stimme, aber die konnte ich in dem Moment nicht direkt zuordnen. Und wenn dann die Kamera rumgeht, dann ich war dann wirklich so, also ganz Gänsehaut definitiv. Und es ist einfach so, wow, jetzt bin ich, das ist halt. Ja, Patrick Stewart ist halt so ein unfassbar charismatischer, talentierter und ja,
lieber eigentlich auch.
Ja, eigentlich netter Schauspieler, ja, den du halt im Leben nicht in so einem Film erwarten würdest. Und umso cooler ist es dann, wenn es halt, ne, wenn es dann halt ist, so. Und dann macht es halt auch noch großartig, ne, durch dieses ruhige, immer kontrollierte, nie großartig aus der Haut fahrende, was er fabelhaft spielt.
Ja. Finde ich auch. Ja, die Band wird dann also festgehalten im Backstage-Bereich und dann kommt halt ein Plotpoint. Ja, das ist dann halt, ja, wieder, um auf meine wenigen Schwierigkeiten mit dem Film zurückzukommen. Das wäre jetzt so der Hauptkritikpunkt für mich hier an dieser Stelle, weil jetzt halt etwas im Drehbuch steht, was die Story bzw. die Eskalation in Gang bringt, aber auch genau nur deshalb im Drehbuch steht, weil so viel Sinn macht es irgendwie nicht. Also die Band ist quasi eingesperrt dort in dem Backstage-Bereich und da ist einer von den Nazis mit ihnen dort drin und der hat auch eine geladene Pistole dabei und dann wird dort viel diskutiert und viel geredet und am Ende ja, sagt quasi die Figur von Patrick Stewart zu ihm, komm, gib denen jetzt die Pistole, dann fühlen sie sich sicherer oder was auch immer und nimm Munition raus. Und das macht er dann auch. Das ist halt eine 5-gegen-1-Situation. Also man darf auch nicht vergessen, eine 5-gegen-1-Situation, da ist auch noch eines der Skinhead-Girls dabei, die Amber. Und die überwältigen dann halt den Typen und haben dann plötzlich selbst die geladene Waffe bei sich in den Händen. Und ja, das ist schon ein bisschen,
ja. Ich
glaube, die Situation hätte jetzt die Gegenseite, also die Antagonisten doch anders lösen können, glaube ich, als mit dieser Option dort freiwillig eine Waffe abzugeben. Das macht irgendwie wirklich wenig Sinn.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin jetzt auch eher beim zweiten Mal drüber gestolpert. Beim ersten Mal ging das so durch, aber natürlich hast du recht. Und grundsätzlich ist das vielleicht auch das, was sich der Film so ein bisschen an Kritik gefallen lassen muss. Wenn man halt mehr drüber nachdenkt, kann man sich auch ein bisschen die Frage stellen, wie es denn, also müssten die Nazis es eigentlich schaffen, so diese fünf Leute, die in einem Raum eingesperrt sind.
Selbst wenn sie den einen Typen als Kollateralschaden mitnehmen würden, weißt du, aber sie sind draußen mit Schrotflinten und allem möglichen und generell auch einfach in der Überzahl dort. Also,
genau, und das ist, die haben alle Möglichkeiten der Welt, die da irgendwie in diesem Raum auch meinetwegen, ne, ich meine, klar, die haben, das wird dann nachher so ein bisschen, es gibt ja noch diese ganze, dann, dass es halt eigentlich ein Heroinlabor ist und da muss man halt ein bisschen gucken und die Zeit drängt und so, aber im Endeffekt, naja, also das ist schon ein bisschen. Da kann man durchaus Kritik am Drehbuch ansetzen, dass es da ein bisschen gestelzt wirkt.
Ist halt arg konstruiert. Aber okay, da muss man halt dann auch einfach mal durch bei Filmen. Also wie gesagt, ich sehe es als Kritikpunkt, aber auch wiederum ist es keiner, der mich jetzt da rausgerissen hat. Ja, ja, das Konzert selbst wird dann aufgelöst, auch unter dem Vorwand, dass dort die Stromzufuhr gekappt wurde und man jetzt einfach aufhören müsse. Und nun wollen die Antagonisten quasi den Schauplatz aufräumen und dabei eskaliert irgendwann die Situation so sehr, dass das erste Blut fließt und dann aber auch richtig. Also ich kann mich nur erinnern, es war wow, also da, ich kann mich erinnern, im Kino haben da schon diese paar Leute, mit denen ich da drin sitze, schon, ups, mit dem Kopf weggedreht, sich weggedreht von der Leinwand, als Pets Arm dort total zerschnitten wurde. Da, das sah richtig ekelhaft gut aus.
Ja, ich habe heute aber auch wieder weg, also so halb weggeguckt und dann nochmal zurück, um es dann doch zu sehen, weil ich vergessen habe, wie jetzt das eine Mädel rausbekommt, dass da halt mehr Nazis vor der Tür stehen. Weil ich weiß, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass man, jeder hat ja so seine Schwachstellen, was Gore angeht. Und in der Tür einklemmen ist bei mir halt wirklich, also ich habe jetzt mir nie ernsthaft irgendwas eingeklemmt, aber als Kind mal fies die Finger, sodass es halt ordentlich wehtat. Und da habe ich echt eine ungesunde Paranoia vor. Und entsprechend weh tut das einfach in dieser Stahltür. Und dann auch nochmal die Wunden so explizit zu sehen. Und auch, dass das dann nachher mit Duct Tape zugeklebt wird, macht es irgendwie alles nicht besser.
Nee, das stimmt. Ja, man versucht dann einen Ausweg zu finden dort, versucht es unterirdisch, entdeckt dort dann das von dir schon angesprochene Heroinlabor, versucht es dann aber doch spartanisch bewaffnet durch den Vordereingang und es bahnt sich dann ein Duell um Leben und Tod an. Dort geht's dann richtig Riot, um auch in der Genresprache zu bleiben. Dort sind Kampfhunde, die freigelassen wurden, die sofort attackieren und auch töten. Also es ist dann auch richtig ultra blutig. Es gibt Kopfschüsse, offene Kehlköpfe, die von den Hunden zerfleischt werden, Macheten werden in den Hals geschlagen, es gibt einen Shootout, einen kurzen, und das ist dann so alles in der letzten halben Stunde. Da muss sich vielleicht der Film, ja, das ist die Frage, gefallen lassen, dann doch zu konventionell das Ganze aufzulösen, beziehungsweise auch der Showdown, der relativ konventionell ist. Das ist so ein Punkt, der für mich den Film dann halt so ein bisschen, es ist nicht das ganz große Genre-Kino, es ist großes Genre-Kino auf jeden Fall, aber um jetzt ein richtiger Kracher zu sein, hat mir dann irgendwie doch so ein bisschen das Highlight gefehlt. Also es läuft dann alles so im selben, ja, wie sagt man, im selben Tempo, gar nicht mal unbedingt, aber das ist so alles auf einem Niveau. Da ist jetzt nicht irgendwie ein Standout-Moment oder sowas noch mit bei. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt am Ende. Und einige unserer Protagonisten kommen dann auch ums Leben und am Ende kommt auch eine Konstellation raus, die man vielleicht so gar nicht unbedingt komplett erwartet hat. Weiß ich nicht. Das Ende ist auch, ja, das Ende, das ist eigentlich schon fast wieder ein bisschen typisch Saulnier, dass er da dann auch noch ein bisschen, der erschießt den, die erschießt den und so weiter draus macht. Es ist natürlich irgendwie eine Art Befriedigung, dass der Film am Ende aus seinem, er ist ja auch sehr dialoglastig, muss man ja sagen, auch oder sehr ruhig auch in der ersten Stunde teilweise und baut dadurch aber seine Spannung auf. Aber man ist dann schon ganz froh irgendwann, dass es dann doch auch da mal zur Sache geht. Aber irgendwie hat mir da so der finale Payoff gefehlt im ganzen Finale so ein bisschen.
Ich finde auf jeden Fall auch, dass, also beziehungsweise für mich hat der Film die meisten Stärken halt auch so in seiner ersten Stunde. Gerade dieser Moment, wo alle noch zu viert in dem Green Room sind und da dann immer sich so die Machtverhältnisse verschieben, da viel miteinander auch verhandelt wird, viel diskutiert wird. Das finde ich halt sehr spannend. Und dann, ja klar, ab dem Moment, wo sie dann zu fünft quasi alle aus dem Raum rausgehen, dem großen Typen, der mit denen im Green Room war, den haben sie sich ja dann zwischenzeitlich entledigt, auch sehr fieser und sehr unangenehmer Effekt, der da eingesetzt wurde, aber auch sehr gut. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, die Hunde haben tatsächlich, damit habe ich dann auch erstmal nicht gerechnet. Die waren auf jeden Fall auch schon mal, ja, unique will ich nicht sagen, aber es war mal ein anderer Ansatz als ein klassischer Shootout, der jetzt halt wirklich langweilig gewesen wäre wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es gibt dann ja noch dieser Showdown im Keller, wo sie dann quasi am Ende, als sich dann die, das Final Paar dann in diesem Sinne rauskristallisiert hat, dann haben sie noch mal so einen kleinen ruhigen Moment, wo dann dieses Paintball-Spiel, dieses legendäre rezitiert wird, was Trivia Fact wahrscheinlich, also angeblich von dem Regisseur wirklich mal so erlebt wurde. Und dann sagen sie, ja gut, okay, dann machen wir es jetzt halt auch so. Und das ist dann auch, und dann bereiten sie halt quasi, ja, etwas vor und warten dann darauf, dass die Nazis kommen und ja, kommen damit auch eigentlich durch. Das ist auch ein bisschen konstruiert, mit Sicherheit, macht aber, finde ich, trotzdem Spaß. Ich verstehe, was du meinst, aber würde auf jeden Fall das unterstreichen, was du sagst.
Mit der Auflösung gehst du konform, also ganz am Ende?
Ja, also ganz, das ist wieder so ein Film, wo ich mich dann immer, ich stelle mir immer diese blöden Fragen, wo ich mir so denke, aber wenn jetzt die Polizei kommt, weil die muss ja irgendwann auch mal kommen, wie wollt ihr da rauskommen? Weil da sind jetzt so viele Leute auf illustreste Weise gestorben und an mehr als einer Waffe waren auch deine Fingerabdrücke. Das interessiert mich dann immer noch, weil ich glaube auch nicht, dass das unbedingt jetzt so super gut für die ausgeht. Ist aber auch irrelevant und ansonsten ja, finde ich, war nicht, also war auch das der finale Showdown, hat mir eigentlich gut gefallen. Wie ist es, also ja gut, du meintest ja schon, du warst da so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, so ein bisschen, hat mir halt irgendwie so ein bisschen so das prägende Highlight am Ende gefehlt. Das ist vielleicht einfach der Punkt, der mir gefehlt hat, aber das ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt so markant in meiner Bewertung zur Geltung kommt.
Wie hat dir die generelle schauspielerische Leistung gefallen? Gott, weil ich finde, das ist halt auch eine echte Stärke des Films.
Tatsächlich erstaunlich gut. Also die Jungdarsteller fand ich eigentlich durch die Bank gut. Allen voran halt Anton Yelchin, der ja, wie gesagt, einfach auch viel zu früh ums Leben gekommen ist, den man eigentlich immer sehr gerne sieht, der immer ein Sympathieträger war in den Filmen, in denen er sonst mitgespielt hat. Das war auch hier, glaube ich, sein letzter Kinofilm, den er gedreht hat. Und ansonsten, Imogen Poots als Amber hat mir gefallen, Elia Schukat war auch gut. Also eigentlich waren die alle gut und auf Antagonistenseite Patrick Stewart, der hat halt ein Charisma und eine Ausstrahlung, da erwartet man eigentlich gar nicht weniger als das, was er da liefert. Aber ich muss auch immer wieder sagen, dass ich Macon Blair, also den Gabe, auch immer gut finde. Das ist ja sowas, so ein bisschen so ein Freund von Jeremy Saulnier und auch irgendwie sein Stammschauspieler, spielt er irgendwie in jedem seiner Filme mit. In Blue Ruin hat er ja auch zum Beispiel die Hauptrolle gehabt. Den finde ich auch immer ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist auch ein sehr authentischer Schauspieler. Also da muss ich sagen, das ist schon sehr gut und vor allem, dass Sony auch den jungen Akteuren auch Platz und Raum gibt, ihre Rollen auszufüllen. Also, dass es da auch viele persönliche Momente für die Charaktere gibt und das schafft dann halt wirklich auch so eine relativ authentische Atmosphäre, finde ich. Selbst die Widersacher, also die Antagonisten bekommen ja ihre kleinen Momente, bei denen man auf jeden Fall sieht, dass sie nicht einfach nur böse sind, sondern dass da auch Menschen hinterstecken, irgendwie so ein bisschen. Und das ist halt für diese stetig wachsende Bedrohung wirklich ein sehr großer Vorteil, dass man irgendwie dass man sieht, dass wer dahinter steckt, hinter diesen Fassaden quasi. Also das fand ich auf jeden Fall ziemlich gelungen, ja.
Ja, das stimmt. Das mag ich auch, dass man auch nicht das Gefühl hat, dass es halt, einfach nur die Nazis, die emotionslosen Kampfmaschinen sind, sondern dass die halt auch strugglen, in Anführungszeichen, beziehungsweise halt auch, wenn die man denen ihre Waffe wegnimmt, dann halt auch nur irgendwelche Idioten in Springerstiefeln sind und aber nichtsdestotrotz dann halt auch irgendwo, sie sind ein bisschen nicht so ganz eindimensional dargestellt werden, wie es dann oft ja mit der, in anderen Filmen gemacht wird.
Wie fandst du den Film audiovisuell? Also ich muss sagen, also ich fand sowohl, also natürlich klar, die Punk-Tracks, die da laufen und die Rockmusik, die trägt natürlich ihren Anteil zum Gelingen des Films bei, aber auch der Score, der dann in den letzten zwei Dritteln des Films läuft, hat mir sehr gut gefallen. Ist auch, also die Mischung aus Bild und Ton ist hier wirklich schon wirklich sehr gelungen, muss ich sagen. Auch die Bilder, die der Kameramann John Porter einfängt, richtig gut. So das ganze Color Grading und die ganzen Kulissen, atmosphärisch alles. Man darf halt auch nicht vergessen, der Film ist halt auch zum größten Teil als einfach ein Kammerspiel. Und da macht er optisch wirklich sehr viel her. Und doch, das hat mir auch gefallen. Also das Zusammenspiel, das Audiovisuelle, muss ich sagen, schätze ich an dem Film.
Ja, ich auch. Vor allem halt, wie du, weil du ja gerade du hast ja gerade gesagt, das ist ein Kammerspiel und entsprechend finde ich es inszenatorisch halt auch sehr gut gelungen, dass er es immer wieder schafft, quasi den Raum, aber auch halt das drumrumliegende halt immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen, sodass du halt nie das Gefühl hast, dass es irgendwie einöde, beziehungsweise langweilig wird oder öde und dass du halt immer eine schöne Dynamik drin hast und grundsätzlich von der Cinematografie sehr gut. Also der ist richtig schön anzusehen tatsächlich und gerade dadurch, dass er dann ja halt auch noch, was ich auch loben muss, eine vernünftige Länge hat und entsprechend halt auch wenig Längen aufkommt. Beste für Länge. Mich. Ja, beste Länge, 90 Minuten mit Abspann.
Ja.
Ja, Das ist halt deswegen einfach ein extrem rundes Paket, ne? Also du kannst den halt auch, das ist wieder so einer, den kann man so fabelhaft einfach weggucken.
Ja, also natürlich nur, wenn man das natürlich auch die Gewalt ab kann, die da vorkommt. Das
die ist nicht ohne.
Also es ist halt nicht zum reinen Selbstzweck die Gewalt, die Sonny zeigt, aber es sind halt schon eindringende Gewaltmomente, richtige Gewaltspitzen, muss man sagen. Und die, also die, muss ich sagen, also es drücken wir es mal so aus rein cineastischer Sicht, die, also es sind sehr gelungene Make-up-Effekte, definitiv, die dort zur Geltung kommen. Aber das Ding ist schon knüppelhart, ne? Also muss man schon sagen. Also, das ist jetzt kein Horror-Thriller für jedermann oder jeder Frau. Also ganz klar. Also, das ist schon, gerade in der zweiten Filmhälfte gibt es da halt wirklich Szenen mit Gewalt, die nicht für alle Augenpaare bestimmt sind. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber es und ist halt, sag du es.
Also und der nimmt halt auch einfach keine Gefangenen, ne? Also der wird dann auch mit Hauptfiguren, die ja, wie wir schon gesagt haben, oder beziehungsweise ich meinte ja, alle sind mir recht sympathisch, da wird dann halt auch, da wird dann eiskalt dezimiert, bis man halt die letzten hat, so.
Ja, auch wirklich halt gnadenlos, wie du es schon sagst. Du hast dann halt nicht irgendwie dieses, dass sich deine Figur schon so halb verabschiedet und so sagt, ich gehe jetzt hier in den Kampf und ich, Leute, ich, vielleicht komme ich nicht mehr zurück oder sowas, sondern du denkst, ah, okay, jetzt geht's rund und dann, oh, wow, krass,
tot,
Figur tot, okay. Und 5 Sekunden später, okay, ja, wird sich auch nicht mehr großartig beschäftigt mit, weil der Film halt auch diese Dynamik und dieses enorme Tempo hat, was den Film halt auch so authentisch macht, dass dort eben nicht mal Zeit ist, in diese ausweglosen Situation da irgendwie zu trauern oder sowas. Also das ist schon ziemlich gut. Und weil es halt auch alles so wenig nach Schema F abläuft. Ne? Also es ist halt, du weißt halt lange Zeit nicht, was jetzt genau passieren wird, was passieren könnte. Die paar Überraschungen, die dort auch mit drin sind. Und ja, die nagen natürlich halt an der Logik des Films, aber sie sorgen halt auch für Überraschungsmomente, ne?
Das stimmt. Was ich noch ganz gern mag, ist halt, der Film ist jetzt nicht irgendwie großartig gesellschaftskritisch, außer halt, dass obvious Nazis sind scheiße, aber er ist dann trotzdem an einigen Stellen recht menschlich, finde ich. Das ist einerseits halt mit diesem, was sich halt so durch den Film zieht, was dann in diesem Radio zum ersten Mal aufkommt, wo sie dann gefragt werden, die Bandmitglieder, was wäre eure Band wenn du auf einer Insel strandest, ne? Also dieses typische, die eine Band, die du mitnehmen darfst. Und dann sagen sie halt dann im Interview halt so halt, ja, das, was man als Punkband so sagt dann, halt harten, roughen Stuff. Und dann gibt es später halt noch einen, finde ich, ganz putzigen Moment, kann man vielleicht auch mit den Augen rollen, aber ich mochte es, als sie dann halt so in dieses finale Battle rausgehen, dann sagen sie noch mal, was jetzt meine Lieblingsband wäre und dann sind es halt irgendwie Prince, Madonna und dann, sag ich mal jetzt, ne, Bands, die man so wahrscheinlich jetzt als
Guilty Pleasures quasi eigentlich eher, die man so sagen würde.
Die, genau, also zumindest solche Punks müssten das für sich wahrscheinlich so als Guilty Pleasures oder am besten gar nicht erwähnen. Das ist ganz süß. Und dann gibt's auch noch den Moment, wo Gabe dann am Ende halt dann sagt, so, und da bilde ich mir ein, dass das halt auch, ja, also dass er in Anführungszeichen hat ja gesagt, er möchte ins Gefängnis gehen. Und als er dann nachher die, wo sich das alles auflöst und er halt sieht, so, okay, hier haben wir verloren und das ist halt auch irgendwie so ein Gefühl, ich weiß nicht, also ich habe das so ein bisschen so interpretiert, dass er dann jetzt halt auch fast schon erleichtert ist, wenn er das jetzt überlebt, halt einfach aus der Nummer auch rauszukommen. Und auch wenn er es auf einem harten Weg ist und dann wahrscheinlich eine lange Zeit im Gefängnis verbringen wird. Aber ja, weiß ich nicht, wie hast du das verstanden oder interpretiert?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, den du vorgesagt hast. Ich finde es auch gut, dass er halt die Politik jetzt in dem Sinne nicht als Thema, nicht als Thema großartig behandelt, aber trotzdem aber auch so einen Einblick in diese Strukturen gibt dort von diesen radikalen Gruppen dort, auch dass man sich dort verdienen muss, so einen Rang und man sieht das ja noch, wie Patrick Stewart den Mac and Blair am Ende noch die roten Schnürsenkel gibt, die man halt nur bekommt, wenn man halt auch mal was geleistet hat und so weiter. Und diese zwei Jungs, diese Lakaien, die sich da abstechen, da merkst du halt sofort, okay, das sind Leute, das sind Mitläufer, die sind ganz weit unten in der Hierarchie dort und sowas. Und das finde ich immer auch sehr interessant. Und das macht da halt nebenbei alles Turnier. Und das
klingt
auf jeden Fall dabei. Also ich muss sagen, also ich finde ihn erfrischend, also muss ich sagen. Also man hat das ja natürlich schon öfter gesehen, dieses Wrong Place, Wrong Time Thematik, bis zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber er macht das wirklich erfrischend und auch clever in weiten Teilen des Films. Besetzung, muss ich sagen, fällt enorm positiv auf. Auch so ein bisschen, er hat ja auch ein paar humorvolle Szenen, das darf man ja auch nicht vergessen, aber ohne, dass das jetzt irgendwie abdriftet in irgendwie so, dass man irgendwie da Karlau hat oder so, da waren schon ein paar nette Momente drin, auch wo man mal so, ja, das nennen wir schwarzen Humor, könnte man fast meinen. Und auch sehr gelungen. Und ich muss sagen, also nachdem halt Jeremy Sonnier halt mit Baroon schon einen Film abgeliefert hat, der mir gefallen hat, und Green Room auch sehr gut gefallen hat, da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt wirklich seine Bewerbung für das ganz große Kino, für die richtig großen und seins große Genrefilme. Gut, das war jetzt Hold the Dark, war jetzt nicht, ja, zumindest aus meiner Sicht nicht so der Hit. Aber ich glaube, man kann schon gespannt sein, was er da macht, weil er hat auf jeden Fall ein Auge für audiovisuelle Dinge. Er kann Schauspieler gut führen, hat interessante Thematiken, sehr abwechslungsreiche Filme. Also muss ich sagen, also hat mir wirklich gut gefallen. Also Green Room auf jeden Fall ein Genre-Highlight, muss ich sagen. Das war damals im Kino endlich mal wieder so ein Midnight-Movie, so für Nachtschwärmer, den man auch mal so nachts, wenn er im Fernsehen kommen würde, so um 1 Uhr oder so, sofort hängen bleibt, weil man halt auch weiß, das ist ein knackiger, spannender Film, der halt so in 95 Minuten sich so vom Road-Movie zum Kammerspiel zum Splatter-Thriller entwickelt und auch wirklich vor Spannung und Adrenalin strotzt. Also muss ich sagen, ist für mich ein rundes Ding, dem ich 4 Sterne gebe.
Ja. Ja, ich bin auch beim zweiten Mal wieder sehr überzeugt und gar begeistert von dem Film gewesen, weil ja, mir wurde halt irgendwann mal empfohlen, da hat mir so einen kleinen Pitch gegeben, was die Story angeht, und ich dachte, ja, okay, den will ich auf jeden Fall gucken, klingt cool, aber das, was mir dann im Endeffekt mehr oder weniger so am besten am Film gefallen hat, habe ich da noch gar nicht gewusst, und das ist halt das alles, was wir besprochen haben, das ist halt kurz, knackig, schön, dann hat er, schafft er es halt einem zumindest beim ersten Mal halt so ein bisschen auch mal auf eine falsche Fährte oder zumindest ins Ungewisse zu locken, was auch immer wieder erfrischend ist und ja, wo man nach sich ja teilweise schon fast sehnt, und dann ist der halt auch noch, er ist knüppelhart, hat dann noch so, zaubert noch Schauspieler wie Patrick Stewart aus dem Hut, den man halt echt nicht hier erwarten würde, und das ist halt dann nochmal so irgendwie, ja, echt nur so ein Sahnehäubchen. Ja, hat natürlich auch Punkte, die man kritisieren kann, haben wir auch durchaus getan. Es gibt da halt natürlich, was die Logik angeht und so weiter und so fort. Es ist immer schwierig für solche Filme, das einem so aufs Papier zu konstruieren, dass es man halt sagt so, ja, das verstehe ich absolut, das ist alles absolut nachvollziehbar. Aber nichtsdestotrotz ein echt klasse Film, den jeder, der jetzt auch gerade ein Netflix-Abo hat und ihn noch nicht gesehen hat, wirklich unbedingt mal schauen sollte. Wenn er denn, wie du gesagt hast, wenn man denn Spaß am Horror hat und auch ein bisschen brutale Härtespitzen ab kann. Und ja, auch ich gebe diesem Film in dem Sinne 4 Sterne.
Sehr gut. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Also Pascal hat schon den richtigen Tipp gegeben. Der Film ist gerade frisch letzte Woche auf Netflix reingekommen. Könnt ihr euch da also sehen. Müsst ihr nicht mal extra noch Geld ausgeben, wenn ihr schon ein Abo habt. Ansonsten, ja, nicht wundern, es war heute wieder eine etwas kürzere Episode. Aber das ist quasi ja nur der Countdown quasi zur nächsten längeren Episode, denn ihr habt alle drauf gewartet. Wenn nichts dazwischen kommt, bekommt ihr in der nächsten Folge unseren zweiten Teil unserer Retrospektive zum Friday the 13th, Freitag der 13. Franchise auf die Ohren. Und damit verabschieden wir uns für heute, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, besucht uns gerne auf unserem Blog devilsanddemons.podigy.io oder auf Facebook oder auf Twitter.
Oder devilsanddemons.de, gibt mittlerweile auch.
Stimmt, das gibt's auch noch. Sehr gut, sehr gut, Pascal. Sehr gut. Ja, iTunes-Reviews sind natürlich auch immer herzlich willkommen. Und ja, damit wünschen wir euch einen schönen Einstieg in die Adventszeit und wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.